Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln begleitet. Auch heute melden wir uns mit einem Bericht von der letzten Sitzung. Wie immer begrüßen euch hier am Mikrofon Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Ausschussvorsitzender sowie
André Schulze, Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Ausschuss und direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln.
Lieber André, die letzte Folge war ziemlich lang. Wir hatten drei Zeugen, haben lange getagt und auch noch über die Klage zur Aktenfreigabe berichtet. Also wer die letzte Folge nicht gehört hat, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören, um sich auf den aktuellen Stand zu bringen. Jetzt berichten wir von der letzten Sitzung, der 32. Sitzung am 14. Juni und die war kürzer, sogar kürzer, als wir das eigentlich geplant hatten.
Ja, wir hatten eigentlich wieder drei Personen geladen. Diesmal ging es um den Bereich der Führung von Vertrauenspersonen im Landeskriminalamt, also Personen, die in bestimmten Phänomenbereichen, hier im Bereich Rechtsextremismus, zur jeweiligen Szene gehören, aber mit dem Landeskriminalamt zusammenarbeiten und ihnen Informationen geben. Und diese Vertrauenspersonenführung ist im LKA 6 angesiedelt. Und wir hatten drei Zeugen geladen und einer dieser Zeugen befindet sich auf einem längeren Auslandsaufenthalt, weswegen er um Vertagung seiner Befragung gebeten hat. Dem ist der Ausschuss nachgegangen, so wie wir diesmal nur zwei Zeugen befragt haben.
Also eine etwas kürzere Sitzung und nicht nur dementsprechend kürzer wird die Folge ausfallen, sondern wir hatten dieses Mal auch größere Teile, die wir in eingestufter Sitzung durchführen mussten. Also das heißt dann Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff, André?
Ja, wir bekommen ja Akten in verschiedener Einstufung. Entweder sie werden uns völlig offen zur Verfügung gestellt, beispielsweise die Mordakte zum Fall Luke Holland ist uns völlig offen zur Verfügung gestellt worden, während andere Akten im Regelfall uns als VSNFD, Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch, zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, wir können die lesen, können damit arbeiten, dürfen die Befragungen zu diesen Akten und den dazugehörenden Vorgängen aber nur in einer nicht öffentlichen Sitzung durchführen, weil die Informationen, die aus diesen Akten zur Verfügung gestellt werden, eben dazu geeignet sind, Ermittlungserkenntnisse oder Methoden zu veröffentlichen, die nicht veröffentlicht werden sollen. Teilweise sind die Akten, wenn wir den Bereich des Verfassungsschutzes beispielsweise betrachten, auch noch höher eingestuft mit Verschlusssache vertraulich oder geheim. Das bedeutet dann bei uns auch nochmal höhere Anforderungen an die Sitzungsart. Da müssen wir beispielsweise unsere Handys und Laptops abgeben oder sogar in den Geheimschutzraum hier im Abgeordnetenhaus umziehen.
Also können wir euch gar nicht so viel berichten, wie wir vielleicht auch wollen würden. Als Ausschussvorsitzender müsste ich das ja sowieso unterbinden, aber wir würden uns eben auch beide strafbar machen, wenn wir gerade aus diesen Inhalten zitieren würden. Dennoch ist es uns, und das wird es auch in den weiteren Befragungen mit den Zeugen von Verfassungsschutz oder auch weiter im V-Personenwesen schon wichtig sein, das, was möglich ist, auch öffentlich zu behandeln. Denn der Öffentlichkeitsgrundsatz ist ja auch ein wesentlicher des Untersuchungsausschusses, also dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, darauf zu erfahren, was haben wir denn herausgefunden, was nehmen wir denn in den Blick und was sind denn die neuen Erkenntnisse. Aber vielleicht auch damit genug der Vorsprache. Wir gehen direkt auf die beiden Zeugen ein, die dann am Freitag auch da waren. Und der eine war ein alter Bekannter.
Genau, wir haben Tom W. gehört, der war Leiter der Ermittlungsgruppe Resin, der zweite Leiter dieser Ermittlungsgruppe und ist dann auch in die BAO Fokus gewechselt, da in den Ermittlungsabschnitt Ermittlungen geleitet und hat damit über viele Jahre in diesen Ermittlungsgruppen, die sich mit dem Neukölln-Komplex beschäftigt haben, eine sehr zentrale Rolle gespielt. Und das hatten wir in unserer ersten Befragung. Die hat im September 2023 stattgefunden, in der 16. Sitzung. Wir haben gerade nochmal nachgeguckt, das könnt ihr auch in unserer 17. Folge dieses Podcasts nachhören, haben wir uns sehr intensiv mit ihm über mehrere Stunden über die Ermittlungsarbeit eben der EG Resin und der BAO Focus ausgetauscht. Und jetzt ist was passiert, was uns vielleicht in nächster Zeit oder was uns sehr wahrscheinlich in nächster Zeit noch öfter passieren wird. Wir haben aus dem Aktenstudium, die wir inzwischen vorliegen haben, die wir damals noch nicht vorliegen hatten, neue Erkenntnisse gewonnen und wollten dazu neue Fragen stellen.
Das ist eben das Problem, wenn man nicht von Anfang an alle Aktenbestände hat. Vieles wird auch nach und nach zugeliefert. Auf andere Teile haben wir, wie gesagt, bisher noch gar keinen Zugriff. Und das heißt, wenn wir erst im Nachhinein fündig werden und Hinweise darauf bekommen, auf Fragen, die wir zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht stellen konnten, dann hat der Ausschuss auch das Recht, Personen ein zweites Mal oder bei Bedarf sogar mehrere Male zu befragen. Das haben wir jetzt in diesem Fall gemacht, denn der Polizist Tom W., der hatte auch mit Observation und auch mit V-Personen zumindest am Rande zu tun. Und vielleicht schauen wir mal, was wir zu den beiden Punkten aus öffentlicher Sitzung zumindest berichten können. Fangen wir doch mal an mit den Observationen. Da wissen wir, es gab welche. Es gab Beobachtungen der rechtsextremen Szene in Neukölln. Und gerade als dann eben auch über die Aufklärungs- und Aufhellungsarbeit beispielsweise der EG Rex hinaus, es ganz konkret um die Verfolgung von Straftaten ging, da waren auch einige Personen im Visier und es fanden ja regelmäßige Observationen statt. Ich erinnere mich da auch an Ermittler, die ja durchaus auch ihre Zweifel geäußert haben, ob da nicht vielleicht Informationen durchgestochen worden seien, weil es ja auch so der Fall war, dass immer wenn diese Observationen stattfanden, keine Tat erfolgt ist. Und da waren auch bei den Ermittlern ja manchmal Fragezeichen. Aber wir hatten da jetzt nochmal eher aus einem anderen Blickwinkel nachgehakt.
Ja, wir haben uns nochmal mit der Frage beschäftigt, wie ist eigentlich die Priorisierung innerhalb des LKA erfolgt? Wie standen da auch Observationskräfte zur Verfügung den ermittelnden Beamten? Und da nochmal nachzuhaken, wann wurden besondere Schwerpunkte gesetzt in der polizeilichen Arbeit bei der Observation. Und da sind wir auch jetzt im Zusammenhang mit den Ermittlungen der EG Resin insbesondere wieder auf den Punkt hingewiesen, dass das natürlich eine Gesamtpriorisierung innerhalb des Staatsschutzes war und dass gerade nach dem Anschlag am Breitscheidplatz der Bereich Islamismus da deutlich höher priorisiert wurde als alle anderen Phänomenbereiche und damit eben auch der Bereich Rechtsextremismus. Das aber insbesondere dann nach den Brandanschlägen, das kann er auch aus vorherigen Befragungen schon, relativ intensive Observationstätigkeit von der Polizei durchgeführt wurde.
Wobei, da muss man auch nochmal sagen, so ganz ersichtlich ist das nicht. Zum einen haben wir auch in den Akten Observationsprotokolle beziehungsweise entsprechende Anordnungen, wann wurde das angefragt, dass man da Personal dafür abstellen kann, aber eben leider nicht für den gesamten Zeitraum. Warum nicht für den gesamten Zeitraum? Weil es auch hier wieder Akten betrifft, die derzeit noch keine Freigabe erhalten haben. Aber insgesamt wissen wir, es gab Observationen, teilweise auch mit einem sehr, sehr hohen Kräfteansatz. Und auf der anderen Seite gab es eben diese kapazitätsbedingten Gründe, warum es manchmal nicht geklappt hat, warum auch auf andere Bereiche dann die Priorisierung gefallen ist. Und so sagte auch der Beamte W., man könne nicht zufrieden sein, wenn man nicht observieren kann. Zwar hat er dann auch gesagt, dass das in den späteren Jahren, also auch während der BAU Focus, also der größten Ermittlungsgruppe dazu, in der Regel auch alles geklappt habe und man da jetzt nicht bei ganz konkreten Verdachtsfällen die Observation nicht genehmigt bekommen hätte. Aber er sagte gleichzeitig auch, naja, engmaschig war das trotzdem nicht. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese Observation, auf der anderen Seite haben wir gleichzeitig die Aussage, dass sie dennoch nicht engmaschig erfolgt worden ist. Und da bleibt an dieser Stelle zumindest nur zu spekulieren, inwiefern wurden da tatsächlich Informationen durchgestochen oder inwiefern war es auch einfach Zufall, weil 24/7 Observationen, vor allem über einen längeren Zeitraum, eigentlich allein aufgrund des Personals und der Priorisierung auch in anderen Bereichen gar nicht möglich sind.
Dann haben wir uns mit dem zweiten Bereich beschäftigt. Das ist die Führung von Vertrauenspersonen und insbesondere natürlich die Fragestellung, inwiefern deren Einsatz im Zusammenhang mit dem Neukölln-Komplex erwogen wurde und wie denn ein Verfahren stattfindet, wenn beispielsweise der Staatsschutz oder auch andere Bereiche, wir haben auch über den Bereich organisierte Kriminalität geredet, wenn die den Einsatz von Vertrauenspersonen für sinnvoll betrachten. Und da ist es dann so, dann würde in dem Fall jetzt bei uns der Staatsschutz, das LKA 53, was für Rechtsextremismus zuständig ist, einen Antrag stellen auf Einsatz dieses Mittels, weil sie alle anderen Mittel, die zur Verfügung stehen, für ausgeschöpft halten. Und damit, das bedeutet aber erstmal nur, dass sie dieses Mittel für sinnvoll halten. Das bedeutet nicht, dass sie eine konkrete Person im Blick haben oder dass sie einen konkreten Vorschlag haben, wie wer als Vertrauensperson da eingesetzt werden soll. Das wird dann durchgeführt durch den Bereich im LKA 6. Da gibt es dann auch ein eigenes Dezernat, was für Vertrauenspersonenführung zuständig ist. Und die verfügen auch über eine eigene Szenekunde, also in dem Fall rechtsextreme Szene, über eigene Kontakte in die Szene und damit wissen die auch, wen haben sie schon als Vertrauensperson oder wer könnte sich eignen, um in diesem Gebiet eingesetzt zu werden. Das findet völlig losgelöst vom Staatsschutz statt. Der hat dann auch keine Informationen darüber, wer die Vertrauensperson ist, sondern bekommt nur Informationen, die dadurch gewonnen werden, sodass aber der Kreis derer, die weiß, um wen es sich handelt, relativ gering ist, was natürlich das Ziel hat, die Person zu schützen, die dort als Vertrauensperson eingesetzt wird.
Und der Einsatz von Vertrauenspersonen muss dann letztendlich auch immer von der Behördenleitung abgesegnet werden. Also die Polizeipräsidentin muss jeden Einsatz einer V-Person selbst unterzeichnen. Früher war es auch mal nur der LKA-Leiter, mittlerweile aber auch im Gesetz normiert. Es muss von der Behördenleitung unterzeichnet werden. Das heißt, es gibt das immer wieder in bestimmten Phänomenbereichen, aber eben auch nicht nur, sondern auch in anderen Bereichen, wo Ermittlungen geführt werden, zum Beispiel im Bereich der organisierten Kriminalität. Auch da setzt die Polizei immer wieder V-Personen ein, wenn sie das für ein erfolgsversprechendes Mittel halten und die entsprechenden rechtlichen Voraussetzungen auch vorliegen. Denn auch das muss man sagen, die Polizei kann natürlich nicht nach Belieben jetzt Informanten aus den Szenen gewinnen, vor allem wenn sie sie gegen Entlohnung praktisch beschäftigt. Darauf gehen wir nochmal später ein, was das eigentlich genau bedeutet. Aber das hat natürlich enge Grenzen, kommt nur in bestimmten Konstellationen in Betracht und hat deshalb sehr, sehr hohe Hürden. Und einige Skandale gab es ja in der Vergangenheit auch, sei es bei der Polizei oder beim Verfassungsschutz, zumindest im bundesweiten Kontext. Aber dieses ganze V-Personenwesen, ihr merkt schon, es ist ziemlich kompliziert und auch wir mussten uns da erstmal einen Überblick verschaffen. Und dafür war unter anderem auch der zweite Zeuge da, nämlich Frank K.
Genau, der ist Leiter eines Kommissariats, das im Bereich der V-Personenführung angesiedelt ist, das seit neuestem auch zuständig ist für den Bereich Rechtsextremismus, aber vor allen Dingen lange zuständig war für den Bereich organisierte Kriminalität. Und Ziel der Befragung dieses Zeugens war es vor allen Dingen, sich insgesamt mal ein Bild der Vertrauenspersonenführung zu machen. Da werden wir jetzt vor allem die Fragestellung, glaube ich, aufrufen können, die wir in dieser Befragung diskutiert haben. Also die Frage, wie kommt man eigentlich an V-Personen? Wie müssen die eigentlich nachweisen oder wie wird geprüft, ob die Personen auch vertrauenswürdig sind und die Informationen, die man von ihnen bekommt? Wie findet die Entlohnung statt? Wie findet die tägliche Arbeit mit V-Personen ab? Wie kann man sich das vorstellen? Und auch unter welchen Kriterien werden V-Personen aus dem Dienst entlassen?
Auch hier wieder können wir nur allgemein berichten, dann auch natürlich die Abläufe, wie sie intern organisiert sind, auch die sind in Verschlusssachen geregelt, über die wir dann nicht im Detail berichten können. Aber wir legen dann mal los, denn es gibt auch unterschiedliche Arten und Weisen der Informationen, die in dem entsprechenden Kommissariat verarbeitet werden. Und das Einfachste sind eigentlich Informationen, die proaktiv von außen kommen. Das nennt man dann Informanten, also Leute, die zur Polizei gehen und sagen, ich habe da einen Hinweis. Das fängt an bei solchen Hinweisen, wie ihr sie vielleicht auch von Fahndungsplakaten kennt. Das läuft dort auch. Oder auch eben Personen, die sich proaktiv an die Polizei wenden mit bestimmten Beobachtungen, bestimmten Mutmaßungen. All das wird dann dort von dem entsprechenden Kommissariat überprüft. Und dann gibt es, und das ist laut dem Polizeibeamten K auch der kleinere Teil, aber natürlich der interessantere, das ist dann das gezielte Anwerben von V-Personen.
Ja, und das ist eben der Bereich, der uns auch aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität rechts natürlich interessiert, weil Informanten, die du gerade beschrieben hast, das sind meistens einmalige oder zumindest sehr einzelfallorientierte Informationen, die da gegeben werden. Das ist keine dauerhafte Zusammenarbeit, die dort stattfindet, während V-Personen ja schon eine Zusammenarbeit über einen längeren Zeitraum sind, dann auch durchaus Anweisungen von Seiten des LKA erhalten, wo sie mal hingehen sollen oder was sie mal versuchen sollen, an Informationen zu gewinnen. Also das sind deutlich längerfristige Zusammenarbeit, die dort angestrebt wird und die eben sowohl aus Personen bestehen kann, die von sich aus eine engere Zusammenarbeit vorschlagen und dann vom LKA geprüft werden, oder eben Personen, die vom LKA gezielt angesprochen werden, ob sie nicht, aus was für Gründen auch immer das LKA sie für geeignet hält, aber ob sie sich nicht eine Zusammenarbeit vorstellen können.
Und wenn es dann zu so einer Zusammenarbeit kommt, dann bedeutet das ja zum einen, es gibt eine V-Person und es gibt ein V-Mann, V-Frau, Führer, Führerin, also die Person, die dann praktisch für diese V-Person verantwortlich ist. Und da baut sich ja auch ein gewisses Nähe- und Vertrauensverhältnis auf über die Zeit. Und da stellen sich dann ja ganz viele Fragen. Wie stellt man dann auch sicher, dass alle Informationen, vor allem alle relevanten Informationen, die von der V-Person an den V-Mann-Führer kommen, dass die auch weitergegeben werden?
Ja, das ist eben eine der Herausforderungen, die auch Lehre aus der V-Personenführung in der Berliner Polizei vor der Selbstenttarnung des NSU sind, weil da ist dieses zu enge Vertrauensverhältnis eben häufig entstanden, was dazu führte, dass nicht mehr objektiv die Interessen der Polizei immer an erster Stelle standen und wo dann auch die Frage, wie sinnvoll die Informationen verwertet werden können, nicht mehr da war. Da hat die Polizei durchaus Konsequenzen draus gezogen durch stärkeren Wechsel von V-Personen, durch nicht nur eine Person, die Kontakt hat mit den jeweiligen Personen. Also hier hat ein Wechsel stattgefunden. Man muss allerdings auch dazu sagen, das war jetzt nicht Gegenstand dieser Befragung, aber ja früherer Befragung, dass insgesamt die Führung von Vertrauenspersonen vor der Selbstenttarnung des NSU eine Vielzahl von Personen beim LKA angesiedelt wurden, wo weder die Informationen strukturiert aufbereitet wurden, eben auch Probleme in der engen Kooperation mit den jeweiligen V-Personenführern bestanden und insgesamt das V-Personenwesen extrem reformbedürftig war und in dieser Zeit auch sehr viele V-Personen abgeschaltet wurden, weswegen eine der zentralen Fragen, die wir auch jetzt noch nicht beantwortet haben, für uns immer noch ist, inwiefern es danach noch V-Personen im Bereich der rechtsextremen Szene in Neukölln gab.
Also man merkt, es hängt sehr, sehr viel an diesem Polizist, an der Polizistin, die praktisch für die Betreuung der V-Person zuständig ist, auch diese Informationen an die richtige erstmal aufzunehmen und dann an die richtige Dienststelle auch weiterzuleiten. Und natürlich kann man sich da auch die Frage stellen, wenn es für Informationen Belohnungen gibt, dann ist das ja auch vielleicht für den einen oder anderen attraktiver Nebenverdienst, wenn nicht sogar ein Hauptverdienst. Das hatten wir auch gefragt, wie geht man denn mit dieser Konstellation um, weil man möchte ja nicht, dass die V-Person einem etwas erzählt, was dann weder Hand und Fuß hat und allein aus dem Grund, dass sie dafür Geld bekommt.
Ja, das ist richtig und deswegen ist klar, es kann keine regelmäßigen Zahlungen geben. Und die Zahlungen müssen von der Höhe auch so, die sind dann auch teilweise orientiert an dem, was die Person sonst verdient und welcher Tätigkeit sie sonst nachgeht. Aber dass sie von der Höhe her schon ausgeschlossen ist, dass es sich um Hauptverdienst handelt. Auch hier muss man sagen, gab es durchaus Änderungen nach der Selbstenttarnung des NSU. Auch hier hat es vorher doch deutlich stärkere Probleme gegeben, dass genau das entstanden ist, was du beschrieben hast, dass es zu einer Art Hauptverdienst wurde und damit natürlich auch die Motivation, immer wieder neu Informationen in Anführungszeichen zu generieren, um weitere Entlohnungen zu bekommen, die dann vielleicht nicht ganz so vertrauenswürdig und nicht ganz so sinnvoll waren.
Und neben dieser Entlohnung für bestimmte Informationen gibt es noch die Möglichkeit von Auslagen. Also wenn bestimmte Kosten im Rahmen der V-Personentätigkeit vorkommen, die abzurechnen, beziehungsweise auch Prämien. Das bezieht sich dann auf ganz bestimmte Sachverhalte. Da können zum Beispiel aber auch Informanten davon profitieren, wenn zum Beispiel Belohnungen oder was auch immer auch für bestimmte Tathinweise oder Ähnliches ausgesetzt sind. Viel weiter ins Detail dürfen wir, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht gehen. Das heißt, auch das V-Personenwesen ist zumindest auch anfällig, wenn es nicht professionell und strukturiert aufbereitet und die Informationen entsprechend verifiziert, weitergegeben werden und dann auch in Ermittlungen einfließen können. Da gibt es sicherlich immer wieder Anknüpfungspunkte. Wir hatten auch tatsächlich in Berlin vor kurzem einen Fall, da ist auch vor Gericht gelandet. Da hat ein V-Personenführer sehr dubiose Rechnungen ausgestellt, teilweise auch für sich selbst, beziehungsweise für Gegenstände, die er dann in dem Besitz hatte. Ist mit einem beschlagnahmten Sportwagen rumgefahren. Also bis auch trotz aller Lehren, die man da aus dem NSU gezogen hat, gab es immer wieder auch Fälle und es lohnt sich sicherlich, da genauer hinzuschauen. Das machen wir auch. Aber wie gesagt, alles, was dann konkrete Hinweise, konkrete Verfahren, Vorfälle auch in Bezug auf den Neukölln-Komplex mit sich bringt, das durften wir dann nicht im öffentlichen Teil behandeln. Zumindest nicht viel mehr als eine kleine spärliche Information.
Möglich, dass es bei eben dem Beamten Frank Kade im Bereich der V-Personenführung eingesetzt war, über die Jahre 2 Berührungspunkte zum Neukölln-Komplex gab. Wir werden auch den Bereich der V-Personenführung noch fortsetzen, nicht jetzt direkt im Anschluss. Wir warten hier noch auf weitere Akten, die insbesondere die Jahre betreffen, ich sage mal ab 2016, und werden dann sehr wahrscheinlich auch in dem Bereich nochmal Polizeibeamte auch aus dem Bereich der V-Personenführung Rechtsextremismus hören, werden jetzt aber erstmal in einen anderen Themenkomplex einsteigen für wahrscheinlich die nächsten Monate.
Und wir werden euch natürlich auch gleich sagen, in welchen, aber auch da wird es ein kleines Problem geben. Zumindest sind wir da nicht so ganz zufrieden und werden sicherlich auch einige Sitzungen haben, wo wir euch erstens nicht ganz so viel berichten können, aber auch wo wir zumindest auch ein paar Probleme sehen, was unsere Fragestellungen angeht. Aber vielleicht erstmal mit Blick auf die 33. Sitzung, die findet am 28. Juni statt. Das ist also die letzte Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause. Und es geht jetzt los mit dem Berliner Verfassungsschutz. Wir haben in der Sitzung 2 Referatsleiter aus der Innenverwaltung, nämlich aus der Abteilung 2b. Die Abteilung 2, das ist der Berliner Verfassungsschutz. Das B ist das zuständige Referat für Rechtsextremismus. Und wir laden die Referatsleiter aus den Jahren 2009 bis 2012 und 2013 bis 2015. Und der Verfassungsschutz war auch mit Blick auf die Neuköllner Anschlagsserie hier und da beteiligt. Das wissen wir auch bereits aus Vorfällen, die öffentlich auch sehr hohe Wellen geschlagen haben, wie beispielsweise das nicht präzise genug erteilte Behördenzeugnis vor dem Brandanschlag an Ferhat Kocak, den linken Politiker. Aber auch insgesamt wollen wir vom Verfassungsschutz natürlich wissen, wie der die rechte Szene in Neukölln im Blick hat. Aber wir haben dabei auch ein Problem.
Ja, das Problem hat sich gerade schon daran festgemacht, dass Wasili nur die Funktionsbezeichnungen der nächsten Zeugen vorgetragen hat. Denn selbst die Namen der Personen, die wir befragen, sind schon eingestuft. Und so werden auch große Teile der Sitzungen, die wir wahrscheinlich mindestens bis zu den Herbstferien, eher bis zur Weihnachtspause haben werden, wo wir den Verfassungsschutz zu Gast haben und befragen, werden große Teile dieser Sitzungen eingestuft sein, weil auch alle Akten, die wir vom Verfassungsschutz bekommen, sogar in der höchsten Einstufung VS geheim eingestuft sind, sodass wir dann in den Geheimschutzraum hier im Abgeordnetenhaus umziehen werden, um über diese Akten zu sprechen.
Und es sind ja nicht nur Akten, über die wir sprechen wollen, sondern es gibt sogar Akten, über die wir noch gar nicht sprechen können, weil wir haben ja ziemlich viele davon beim Verfassungsschutz angefragt. Aber auch da deutet sich leider an, dass wir nicht alle bekommen werden bis zum Ende dieses Untersuchungsausschusses. Das ist schon ein kleines Problem. Aber vor allem ist das ein Problem, wenn wir jetzt schon in Befragungen starten und auch da wieder die Gefahr droht, dass wir eben erst Akten sichten, nachdem wir die Zuständigen, die betreffenden Zeugen gehört haben. Auch das macht uns das Leben zumindest nicht einfacher. Diese Problematik besteht, auch wenn wir die Sommerpause beendet haben. Auch da wird uns das Problem über die nächsten Sitzungen begleiten. Das heißt, die nächsten Sitzungen werden nicht nur für euch hier etwas kürzer, für uns werden sie vor allem anstrengend und auch immer mit einem gewissen Fragezeichen verbunden bleiben, weil wir eben definitiv sagen müssen, wir werden da die Befragung nicht mit dem vollen Überblick durchführen können.
Ja, und eine der grundlegenden Fragen, die im Raum steht, ist für uns natürlich, was hat der Berliner Verfassungsschutz zur Bekämpfung der rechtsextremen Szene in Neukölln beigetragen? Weil wir wissen, sie haben viele Informationen gesammelt über Personen, Telekommunikationsüberwachung etc. Aber was haben sie konkret zur Bekämpfung der Straftatenserie und der rechtsextremen Szene beigetragen? Das ist das, womit wir uns die nächsten Monate beschäftigen werden.
Das heißt, wir halten euch auch weiterhin auf dem Laufenden, auch vor der Sommerpause, zumindest vor unserer Sommerpause, bekommt ihr das nächste Update auf die Ohren und wir versuchen natürlich, so gut es geht, euch auf dem Laufenden zu halten, mit allen relevanten Informationen zu versorgen und hören uns dann Anfang Juli nochmal und wünschen euch bis dahin erstmal eine sonnige Zeit und bis dahin.
Bis dahin.